Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Einen wunderschönen guten Tag und allerherzlichst willkommen zu einer neuen Folge Die beste Droge der Stadt, in der wir Menschen, die am Theater werken und wirken, vorstellen und so das Treiben hinter und auch zum Teil vor den Kulissen ein wenig ausleuchten. Am Moderatorenmikrofon ist auch heute wieder Rainer Markus Walter und bei uns im FreeFM-Studio sind heute zwei bekannte Gesichter aus dem Musiktheater. Beide stehen aktuell in der neuesten Operninszenierung von Matthias Kaiser, der Lulu, auf der Bühne und zeigen sich in der aktuellen Spielzeit als vielfältige Bühnenkünstler. Zum einen ist das die Sopransolistin Maria Rosendowski, der Intendant Andreas von Studnitz als eine der hochprofessionellen Kolleginnen spricht, die aber mit einem Humor, der jederzeit bereit ist, seinen geschmacklichen Niederungen zu teilen, bereit ist. Des Weiteren präzise und mit großer schauspielerischer Komponente ausgestattet und immer wieder eine Freude. Auch mir ist es eine Freude, dich heute zum zweiten Mal im Studio begrüßen zu dürfen. Einen wunderschönen guten Tag, liebe Maria.
Grüß dich, ich freue mich auch sehr, dass ich wieder da sein darf.
Ja, wir hatten es das letzte Mal auch schon sehr nett. Ja. zum ersten Mal bei uns ist J. Emanuel Pichler ein mit besonderen Aufgaben betrauter Chorsänger. Konkret, er singt Bass. Seit 2011 ist er Mitglied des Opernchors des Theaters Ulm und zeigt sich regelmäßig über alle Sparten und Genres hin. Grenzen hinweg als ausgezeichneter Mime, egal ob als Oberkellner oder Matrose in Cabaret, Elviro in Sers, Krupke in der Westside-Story oder als Regisseur in Viva la Mama. Wunderschönen guten Tag, lieber Emanuel.
Ja, hallo.
Ja. Was steckt eigentlich hinter diesem J bei deinem Vornamen?
Da steht Josef.
Josef.
Ja, ich benutze das nur eigentlich nie, aber es steht halt da, weil mein Rufname ist Emanuel und meine Eltern fanden es damals schöner, Josef Emanuel Pichler als Emanuel Josef Pichler. Ja. Und deswegen steht es
da. Aber Emanuel ist korrekt.
Das, genau. Ja, ja,
aber
genau.
Josef Emanuel klingt gut. Also Emanuel ist ein unwahrscheinlich schöner Name, finde ich. Ich habe mein Patenkind extra den Eltern ans Herz gelegt, sie sollen ihn doch Emanuel als Zweitnamen nehmen. Also von daher.
Echt? Aha, ja. Den hört man nicht oft, ne, den Namen. Ja.
Er heißt Simon und ich dachte, Simon Emanuel, das könnte später mal ein Künstler werden.
Ja.
Das ist die Hoffnung. Ich habe die Hoffnung in den Namen gegeben. Also von daher hat es bei dir funktioniert.
Ja, bei mir hat es einigermaßen funktioniert.
Ihr beiden, ihr steht aktuell gemeinsam in einer Produktion auf der Bühne. Ich nehme an, dass das nicht das erste Mal ist, oder? Dass ihr zusammen auf der Bühne steht.
Na.
Ne?
Nein.
Jetzt seid ihr weiter schwer überlegen. Wie stark nehmt ihr denn euch wahr? Muss ich jetzt, das ist jetzt einfach mal so ganz spontan. Ihr seid jetzt gerade zusammen auf der Bühne. Wie stark nehmt ihr euch wahr? Ihr sitzt jetzt hier zusammen nebeneinander. Sieht man sich da, also du sie wahrscheinlich schon, weil sie vorne und präsent. Wie nimmt man hier so den Background wahr?
So rum soll ich? So rum. Ja. Also ich habe sie natürlich viel früher wahrgenommen als sie mich. Aber wir haben dann doch, ich glaube, unser erstes großes Aufeinandertreffen war Xerxes. Und seitdem haben wir schon viele Sachen. Schön ist die Welt war jetzt letzte Spielzeit. Bei Westside Story war ich auch mit dabei gewesen. Und da haben wir uns dann schon mehr wahrgenommen. Ich glaube, du mich auch. Und vorher war es schon noch eher einseitig.
Ich muss aber zu meiner Verteidigung sagen, auch wenn das natürlich vielleicht nicht gilt, aber unser erstes Aufeinandertreffen war zuerst im Wildschütz und dann im Dialog der Karmeliterinnen und das war für mich damals so ein rasantes Einspringen, dass ich war ein bisschen einfach darauf fixiert, meine Rolle über die Bühne zu bringen und da, ja, konnte man den Fokus nicht so groß ziehen. Aber spätestens in Xerxes, wo wir uns dann oft auf der Bühne auch gerangelt haben, war ist auf jeden Fall beidseitig.
Also ich habe das jetzt auch überhaupt nicht böse gemacht. Ich frage mich nur manchmal so, wenn man diese üppigen Besetzungen sieht in den ganz großen Produktionen, dann habe ich mir schon so manchmal so gefragt, wie gut kennen die Leute sich denn eigentlich untereinander? Also die miteinander singen, okay, klar, die proben gemeinsam, aber dann rennen da noch ganz viele rum. Weiß denn der Hauptdarsteller überhaupt, wer der Statist, also Statist jetzt ganz böse gesagt, da hinten ist? So, nur deswegen die Frage. Wollt euch nicht aufs Glatteis führen. Emanuel, du singst Bass, du spielst ihn nicht. Erklär uns mal kurz, was sich der Laie denn unter einem Basssänger vorstellen darf.
Um ganz präzise zu sein, bin ich eher Bariton. Also okay. im Chor gibt es natürlich die Abstufung Sopran, Alt, Tenor, Bass und da bin ich dann natürlich bei den Bässen dabei. Aber eigentlich bin ich Bariton und das ist einfach die, sagen wir mal, fast tiefste Stimme, die es gibt. Es gibt noch einen ganz tiefen Bass und dann die nächste Abstufung wäre ich dann und dann kommt der Tenor.
Okay, also einfach Bass meint das genau, was wir uns vorstellen, nämlich tief.
Genau.
Ganz tief, wie der Wiener sagt. Tief, gell. Der meint aber was anderes damit. Maria, du warst ja wie erwähnt schon mal bei uns zu Gast und zwar im Mai 2015, auch schon wieder ein paar Tage her. Damals haben wir uns ausführlich über deine Biografie unterhalten und über die Westside Story, die war da gerade voll am Start. Übrigens nachzuhören unter der Kategorie Plattform auf unserer Homepage freefm.de und tatsächlich an dritter Stelle in unserem Download-Ranking nach Sven Regener und dem Bauhausdirektor Philipp Oswald.
Dann gleich mal wieder.
Das ist doch super. Ist doch gut, oder?
Ja, ich bin beeindruckt.
Ich habe das heute durch Zufall gesehen und war dann echt, dachte ich mir, okay, die Frau ist populär. Wobei, okay, ich muss zugeben, zwischen Sven Regner und Bauhausdirektor Philipp Oswald sind so ein vierstelliger Schritt.
Also.
Also noch im vierstelligen und dann geht es doch ein bisschen weiter runter.
Ja,
aber
das
immerhin,
ist klar.
Dritte Stelle. Ne? Die Biografie, die lassen wir heute also ein wenig beiseite. Die haben wir wirklich schon abgearbeitet. Dafür reden wir über deine aktuelle Aufführung, respektive vielleicht Aufführungen, was da noch kommt. Die Lulu hat gerade vor ein paar Tagen Premiere gehabt. Die Kritiken überschlagen sich vor Lob. Ich habe sie heute mal durchgelesen, soweit sie schon veröffentlicht sind. Doch es gibt einige Menschen, die mit 12 Tönen nicht so wirklich klarkommen. Über die Lulu, über die reden wir gleich und natürlich auch über die 12 Töne. Aber ich würde sagen, dann machen wir jetzt vorerst mal Musik. Die Plattform. Wie alle vier Wochen mit einer neuen Ausgabe rund um das Theater Ulm. Heute in der 43. Ausgabe und bei uns im Studio Maria Rosendowski und Emanuel Pichler, jetzt hast du mir den zweiten Vornamen völlig durcheinander gekommen. Wie immer, bei uns gilt natürlich Ladies First und deswegen beginne ich mit Maria. Ihr spielt aktuell die Oper Lulu. Ich hatte es bereits erwähnt, die Presse ist voll des Lobes, obwohl die Oper von Alban Berg zum einen eigentlich gar nicht vollendet ist, wie ich jetzt gelesen habe. Es ist von einer fragmentarischen Version die Rede. Gilt sie als etwas sehr Besonderes. Ein weiterer Punkt ist die Tatsache, dass es sich bei der Komposition um sogenannte Zwölftonmusik handelt und das Ganze scheint ja auch ziemlich verrucht zu sein. Ich habe in der Presse gelesen, dass du, ich zitiere, viel Haut und erotische aufreizende Prosen zeigst. Muss man sich als Sopranistin jetzt auf der Bühne auch schon frei machen?
Ich glaube, das musste man immer schon. aber dieses Stück verlangt sicher eine gewisse Offenherzigkeit, auch wenn es vielleicht nicht zwangsläufig notwendig sein sollte für die Figur. Aber das ist eine Frau, die einfach ihre Erotik voll auslebt und dann ist sie auch noch Tänzerin und Tänzerinnen tragen jetzt ja auch nicht immer beim Tanzen so viel. aber das ist sicher ein Teil ihrer Persönlichkeit auch, dass sie ihren Körper bewusst einsetzt und das zeigt sich dann dementsprechend. Aber ich glaube, je nachdem, wer das singt und wie man das singt, wird man dieses Mittel mehr oder weniger einsetzen.
Ja, war das jetzt eine Aufgabe, also ich nehme an, dass der Regisseur dich da entsprechend gebrieft hat, bevor er losgelegt hat, war das eine Aufgabe, die dich zunächst gereizt hat oder er hat erstmal dreimal trocken geschluckt, dass er sagt, muss das jetzt sein?
Bezüglich?
Also so dieses diese Weiblichkeit stark nach außen tragen.
Ach so.
Ich formuliere es jetzt mal so.
Also da muss ich eins vorweg sagen.
Schauspielerische meine
ich. Ja. Da muss ich vorweg sagen, dass jede Sängerin, mit der ich darüber gesprochen habe, dass ich Lulu singen werde, die sagte dann immer, ach, ich musste nackt auf der Bühne sein, musst du auch nackt auf der Bühne sein. Und das habe ich vorher schon abgeklärt, weil ich finde, dass das nicht unbedingt sein muss. Nee. Und das, ich bin auch froh, dass das, wir das so nicht machen mussten, weil Nacktheit ist nicht das Ultimative der Erotik und ich glaube, wir haben trotz aller Nicht-Nacktheit, sondern nur stellenweise Haut zeigen. Also ich finde wirklich, für meine Begriffe sind wir jetzt ohnehin moderat, aber das liegt sicher im Auge des Betrachters. Haben wir einen schönen Weg gefunden, genug Erotik zu produzieren, ohne dass wir zu offenherzig auftreten müssen. Also ich glaube nicht, dass es verstörend erotisch ist.
Das kam in den Kritiken ja auch überhaupt nicht so rüber. Und anscheinend, wenn man nämlich die gelesen hat, dann hat ja genau das funktioniert, was du gerade gesagt hast.
Genau, das, ja. Also wir haben da viel ausprobiert. Ich habe mich auch bei der Gestaltung der Kostüme versucht, also auch ein bisschen einzubringen und die eine oder andere Idee zu haben. Und das hat eigentlich sehr schön funktioniert. Wir haben manchmal wenig an, aber ohne, dass wir zu viel zeigen.
Okay. Tatsächlich ist die Lulu-Inszenierung ja durchaus auch abgesehen von einer aufreißenden Sopranistin etwas ganz Besonderes. Das fängt ja auch schon beim Bühnenbild an. Das ist ja auch diesmal sehr außergewöhnlich. Ne?
Ja, da haben wir wirklich ein tolles Zirkuszelt in die Bühne reingebaut, die sich also nicht nur auf den Bühnenraum allein beschränkt, sondern dessen Zentrum über dem Orchestergraben beginnt und dann ziehen sich diese Bahnen, diese Zirkuszeltbahnen auch in den Zuschauerraum hinein. Und das Publikum kann auch auf der Bühne sitzen. Also muss nicht, wird auf der Bühne auch nicht bespielt. Das ist die Befürchtung vieler Leute, dass wenn sie auf der Bühne sitzen, dass sie dann plötzlich aufstehen müssen, eine Handstand machen. Da alles nicht, sondern es hat den einen praktischen Grund, diese Bahnen, die an der Empore befestigt sind, bringen eine Sichtbeschränkung mit sich. Und die Plätze, die so also oben nichts sehen, brauchen ja irgendwo anders einen Platz. Und da korreliert es mit dem Manegengedanken, dass man ja also auch die Leute auf der Bühne hat. Und das sind ungefähr 80 Plätze, die dadurch von dem Rang auf die Bühne gebracht werden. Und die, wie ich meine, für viele Leute eine schöne neue Perspektive
finde ich
bietet.
Wahnsinnsidee und ich stelle mir das irre toll vor, da oben zu sitzen.
Das ist es. Also man darf, das muss ich vielleicht dazu sagen, es ist gut, wenn man sich nicht ganz nach hinten setzt, weil ja doch, wir können nicht 360 Grad bespielen, auch aufgrund dessen, dass das Orchester vorne ist. Aber wenn man sich relativ weit vorne hält in diesem Manegenbereich, hat man, meine ich, die ideale Kombination dessen, dass man ganz nah an den Sängern dran ist und sie auch sehr gut versteht, man eigentlich mitten im Spiel ist und auch das mal einen anderen Blick in den Orchestergraben hat.
Zum einen das und du siehst auch plötzlich das Publikum, ne?
Das
wie es der Künstler eigentlich sieht.
Ja, das stimmt.
Das volle Auditorium und es stelle ich mir sehr spannend vor. Bühnenbild ist auch wie gewohnt von, wie heißt die fantastische?
Detlef Bourgeot hat das Bühnenbild gemacht.
Okay.
Genau, also hat auch schon mehrere Bühnenbilder bei uns gemacht und jetzt auch dieses.
Ja, ihr habt ja wahnsinnig begabte Dame am Theater. Die
Frau Hollenstein.
Genau.
Ja, haben wir auch.
Aber sie hat es nicht gemacht. Also so beirre, ich habe bisher eben nur diese Fotos gesehen, die gepostet worden sind. Spannende Idee und denke ich auch zusätzlich zum spannenden Stück dann einfach auch nochmal so ein i-Tüpfelchen. Die Musik ist ja auch, ich sag jetzt mal, speziell. Und bin jetzt auch mehrfach gefragt worden, was ist denn eigentlich Zwölftonmusik, als wir darüber gesprochen haben. Ich kann es eigentlich nicht erklären. Kannst du es mir ein wenig erklären, Maria? So ein bisschen zumindest.
Zwölftonmusik beruht auf dem System, dass also eine Oktave ist aus 12 Halbtonschritten zusammengebaut. Und es darf eben jeweils nur ein Halbton müssen einmal nacheinander erklingen, bevor sich die Reihe wiederholen darf. Das ist ein bisschen ein mathematisches System.
Okay.
Wobei Berg das nicht strikt so angewendet hat. Deshalb finde ich, ist Berg auch leichter zu hören als Schönberg zum Beispiel, die ja ganz nah zusammen waren. Aber Berg hat oft auch andere Elemente drin und hält sich, glaube ich, auch nicht strikt an die Zwölfton-Systematik. Weshalb es oft auch klingt wie Strauss zum Beispiel in meinen Ohren. Es hat oft wirklich wunderschöne Melodien. Also für mich hat es ohnehin nur schöne Melodien, aber natürlich ist man, wenn man sich so lange damit beschäftigt hat, auch nicht mehr ganz frei davon, sondern Es hat sich meiner bemächtigt. Mhm. Jedenfalls sollte man sich davon auf gar keinen Fall abschrecken lassen, weil es zum einen eben nicht ganz so schräg ist wie ganz andere Zwölftonmusik auch und weil das Thema so mitreißend ist, dass man das, glaube ich, irgendwann auch ausblendet.
Mhm. Okay. Also war das für dich das erste Mal, dass du ein Stück, also ein Zwölfton?
Nein,
ich weiß nicht, wie viel es jetzt davon gibt. Dabei bin ich wirklich jetzt ganz unbedarft.
Ich habe, als ich studiert habe, habe ich im Staatsopernchor in Wien auch mitgemacht und aushilfsweise. Und da haben wir von Schönberg die Jakobsleiter gemacht. Das kam mir zum Beispiel viel schräger vor, weil der Chor war nochmal aufgeteilt in jeweils vier Unterstimmen. Und ich habe mir das dann einmal angehört und ich habe nichts davon wieder erkannt, was ich selber singe auf der okay. Bühne. Das war nochmal eine ganz andere Nummer, wie ich fand.
Oh, okay.
Obwohl das Ohr zwangsläufig, egal welche Noten man zusammentut, irgendwann gewöhnt sich das Ohr daran und macht eine Melodie draus. Aber wie gesagt, bei Berg ist das nicht ganz so.
Der geht also ein bisschen leichter ins
Ohr. Ja, ja. Finde ich schon.
Okay. Ja, ich hab nur mal kurz ein bisschen reingehört und war dann schon ein bisschen verschreckt, aber ich bin natürlich auch, was das anbelangt, ein Banause. Ja, also von daher.
Ich glaube, das liegt viel daran, mit welchen Hörgewohnheiten wir aufgezogen werden. Würden wir von unserer Geburt an, glaube ich, mehr solche Musik hören, dann wäre unser Ohr dran gewöhnt.
Das ist gut möglich. Ich meine, ich denke, das ist ja wahrscheinlich mit aller Musik so. Also es ist ja auch so, dass für den, der immer nur eigentlich Klassik liebt, mag und schätzt und sich in darin wohlfühlt und du knallst dem irgendein Doom-Metal-Stück um die Ohren, dann sagt er auch, das geht gar nicht, das ist keine Musik. Ja, ich kann da gar nichts drin erkennen. Und der Doom-Metal-Fan sagt dann, ja, Alter, hier ist doch voll geil. Da ist doch voll der Refrain drin. Und, ja. Und ich denke, dass es da vielleicht ähnlich ist, aber es ist halt einfach doch nicht vielleicht ähnlich schwach verbreitet wie Doom Metal.
Da haben sie ungefähr den gleichen Fankreis, könnte ich mir vorstellen. Zwölftonmusik und Doom Metal. Also insofern, die sind vielleicht gar nicht so weit davon entfernt. Weil ich glaube auch, wenn ich nur mal kurz was sagen darf.
Ja, sicher, natürlich immer.
Das ist das Ungewohnte, selbst auch für Klassikhörer oder Fans, dass eben dieses Zwölfton auch heute noch viel zu wenig gemacht oder gespielt wird. Das war damals natürlich unheimlich erschreckend, weil die natürlich noch aus der Romantik kam und damals diese Hörgewohnheiten auch nicht hatten, die wir hatten. Mhm. Aber selbst heute glaube ich eben auch dadurch, dass wir nicht dass es nicht so präsent ist, dass so ein Stück so einzigartig ist. Eben, ich weiß nicht, ich glaube, es wurde vor 18 Jahren schon mal hier in Ulm gespielt, aber dazwischen gab es kein einziges Zwölfton. Stück am Theater Ulm.
Ist tatsächlich so, okay.
Heißt ja also, dass es hier einfach nicht eben nicht präsent ist. Und vielleicht, wenn man es öfter spielen würde, wird es vielleicht präsenter, weil man es dann gar nicht mehr so schräg einschätzt, wie viele.
Das ist gut möglich, ja.
Also. Wie war das für dich, das die Oper zu lernen?
Ja, lernen ist natürlich nochmal was anderes, glaube ich, als hören, weil du dich dann damit auseinandersetzt. Trotzdem fand ich es, ich habe schon auch sehr viele moderne Opern gemacht, die ganz anders schwierig waren. Aber hier ist es eben doppelt schwierig, glaube ich, weil man es auch nicht gewohnt ist. Also ich fand es eigentlich das Schwierigste bis jetzt, was ich gemacht habe.
Okay, ich würde sagen, das ist ein Satz, mit dem gehen wir in die nächste Musikpause. Zu Gast bei uns in der Plattform heute die Sopranistin Maria Rosendowski, aktuell gerade in der Oper Lulu im Theater Ulm zu sehen. Und genau darüber haben wir jetzt auch gerade in der letzten Runde gesprochen, über die sogenannte Zwölftonmusik. Ich musste gerade auch im Zwischengespräch zugeben, dass ich mich auch ein bisschen schwer tut, weil ich gar nicht so richtig weiß, was auf mich zukommt. Habt ihr da so ein bisschen Feedback bekommen jetzt gerade so nach den ersten Aufführungen? Ich weiß, glaube zwei Aufführungen waren es bisher von Leuten, die vielleicht auch drin waren, die jetzt nicht so wussten, was sie erwartet, was da so an Feedback zurückkam?
Also ich habe sogar fast nur ausschließlich mit Leuten gesprochen, die eben, sagen wir mal, blank da reingegangen sind, also ohne sich mit der Oper oder mit Zwölftonmusik vorher auseinanderzusetzen. Und die haben alle gesagt, es ist natürlich erstmal schwierig, das zu hören, aber das Stück oder die Geschichte und der dramaturgische Verlauf der Oper ist so gut, dass die Musik und das wird der Berg mir vielleicht doch verzeihen, nicht die Hauptrolle
okay.
hat. Und das, glaube ich, ist das Wesentliche. Man versteht bei dem im Vergleich zu anderen Opern immer den Text oder sollte man verstehen und dadurch kann man der Handlung super folgen. Mhm. Und dann ist die Musik, die ist malt dazu oder untermalt, aber mhm. sie ist nicht dazu da, primär jetzt das Ohr zu verwöhnen.
Okay.
Also,
ja klar, Maria, wir sind in deiner Runde eigentlich.
Ich glaube, du hast recht, Emanuel, dass sie vielleicht nicht die Hauptrolle spielt, aber ich glaube, subtil malt die so viel Charakter dazu, was gerade in der Szene eigentlich passiert. Es gibt ja weite Passagen, wo zum Beispiel nur gesprochen wird. Mhm. Das alles notiert, wie gesprochen zu werden hat.
Ja.
Ist aber das Deutsch?
Halt passt.
Und
im Zweifelsfall war es wienerisch.
Und diese Passagen sind auch mit einer ganz bestimmten Musik unterlegt, die man jetzt nicht als Melodie wahrnehmen müsste, aber die eine unglaubliche Stimmung erzeugen dessen, was in dem Gespräch thematisch gerade passiert. Und ich glaube, dass Berg, der sich wahnsinnig viele Gedanken über diese Oper gemacht hat, ich habe noch nie einen Klavierauszug gesehen, in dem wirklich alles, alles drinsteht. Damit meine ich, jeder bewegt, wie sich der Sänger bewegt, mit welcher Charakterstimmung der einzelne Satz gesungen wird oder was diese Person in dem Moment gerade fühlt. Also das ist wirklich so alles durchdacht. Eigentlich ist es unglaublich schade, dass Alban Berg nur 2 Opern geschrieben hat. Dass ich glaube, viel Musik davon einfach unterbewusst wirkt, ohne dass man sie jetzt bewusst schön finden muss oder nicht, aber sie erzeugen eine Stimmung in einem.
Das ist interessant, weil du hast gerade gesagt, der arme Mann ist an einer Blutvergiftung gestorben, habe ich gelesen, die aus irgendeiner Erkrankung hervorging. Der ist, glaube ich, auch gar nicht so alt geworden. Er hat tatsächlich nur 2 Opern geschrieben. Ich hatte es ja vorher bereits angeschnitten, die Oper Lulu ist in einem eigenen Sinne ja sogar ein unvollendetes Werk, wenn ich das richtig nachgelegen habe. Fehlt da wirklich was?
Da fehlt der Großteil des dritten Aktes. Er hat ihn zwar skizziert, weil er sozusagen wie ein, heute würde man sagen, ein Werbejingle, auch eine extra Lulu Suite komponiert hat, mit dem man also auch konzertant dann aufführen kann und mit der man das Stück auch bewerben kann. Aber er hat sehr lang gebraucht für die Oper insgesamt. Und er hat, weil er so lange braucht, hat er dazwischen auch ein paar andere Stücke gemacht. Aber er hatte in groben Zügen den dritten Akt schon skizziert, aber er ist eben vorher gestorben und deswegen ist es unvollendet.
Mhm. Und ihr habt das jetzt in der Originalversion gespielt? Oder habt ihr, weil ich habe gelesen bei meinen Recherchen, dass es auch quasi Rekonstruktionen des dritten Aktes gibt. Also irgendjemand hat sich dann hingesetzt und hat quasi dann noch das zu Ende gedacht in seinem Sinne. Wie ist das jetzt in Ulm aufgeführt?
Also eigentlich ist es so, dass die Witwe Alban Bergs unmittelbar nach dessen Tod Schönberg und noch jemanden gefragt Zimlinski gefragt hat, ob sie das fertig komponieren würden und die haben das aber abgelehnt. Und aus einem ganz bestimmten privaten Grund, also Alban Berg hat eine Geliebte, die auch also tonal verewigt ist in diesem Stück. Und sie wusste mit Sicherheit davon, hat sie denn das Werk unter Verschluss gehalten und gesagt, also das darf nicht so nicht aufgeführt werden. Jedoch ist es so, dass sich also der Verlag schon ein bisschen umgeguckt hat, wer da einen dritten Akt noch fertig schreiben könnte. Und als seine Witwe starb, war der, glaube ich, dann ziemlich schnell fertig, der dritte Akt. Der hat Friedrich Tscherha also fertig geschrieben und das wurde dann, glaube ich, 1979 in dieser dreiaktigen Fassung das erste Mal aufgeführt.
Okay. Bei der Uraufführung gehe ich mal davon aus, vor 80 Jahren, habe ich nachgelesen, war die also 1937, heiße Zeit. Da wurde sie wahrscheinlich nur dann ohne diese, also
die haben das so gemacht wie wir hier. Ja, die haben ja, eben die 2 eben, Akte und dann die Lulu Suite.
Ja, ich habe mir das so vorgestellt. 1937 wurde in Zürich uraufgeführt. Ich glaube, das spricht ja auch schon Bände. Das ist eine Zeit, in der wohl in Deutschland, glaube ich, es undenkbar gewesen wäre, auf der Bühne homosexuelle Liebe, ausschweißende Fantasien und dann noch 12-Ton-Musik zu bringen. Ich glaube, ich meine auch gelesen zu haben irgendwo, dass es dann auch als entartete Musik galt.
Das war dann, also in Berlin hat man sich noch eine Zeit lang sehr für ihn eingesetzt und ich glaube, die Lulu Suite kam da sogar noch zur Aufführung, okay. Aber das ging.
Da wird es mir immer ganz komisch, wenn ich sowas lese, gerade in den zur aktuellen politischen Situation, wenn man dann wieder solche Sachen liest und denkt, um Gottes Willen, ja. Steuern wir denn wieder auf sowas zu, wenn wir lauter solche Verrückte haben? Und man darf nur vorsichtig daran denken, was demnächst in Frankreich und wo auch immer geht. Okay, lass mal das. Wir sind hier nicht, um über Politik zu sprechen, wenngleich wir da ab und zu auch schon mal abgerutscht sind. Wie lange läuft die Lulu denn eigentlich insgesamt? Wisst ihr das gerade so? Wie viel habt ihr noch vor euch?
Zehn.
Ja, ich glaube bis Ende April.
Ja.
Okay. Und so, ich würde sagen, jetzt haben wir ausführlich mit der Maria über die aktuelle Produktion gesprochen. Das lassen wir die Lulu mal ruhen, damit die mal wieder durchatmen kann. Damit wird sie aber fürs ganze Jahr noch nicht getan sein. Was steht denn als nächstes bei dir an, nach der Lulu? Da wird ja schon wieder irgendwie klar sein, wie es weitergeht.
Auf jeden Fall.
Denke ich mir doch.
Wir haben heute mit den Proben zu Titus begonnen. Mit dem Konzeptionsgespräch. Mhm. Und die Mozart-Oper wird, glaube ich, Ende März Premiere.
Also Titus Ende ist März Mozart.
Mozart.
Muss man
genau.
Jetzt einfach mal ganz dazu sagen, weil ja. Ich glaube, das gehört jetzt nicht gerade zu seinen populärsten Werken, oder? Ich höre das gerade, ehrlich gesagt, zum ersten Mal. Aber ich bin ja auch im Band.
Das ist also
nein,
schon relativ oft ja? gespielt.
Ja, aber das ja. Ist jetzt nicht...
Es ist jetzt keines dieser ganz populären Sachen, ne, ja. Die dann eben auch so Menschen wie ich kennen, vielleicht sogar schon mal gesehen haben. Titus, wo ist sie angesiedelt? Jetzt inhaltlich? Weißt du noch gar
das, doch
noch nicht so drin?
Es geht, also der Titus ist ja eine geschichtliche Figur und eben auch der Sesto mit ihm. Wie das in unserer Inszenierung, meinst du?
Generell, was hat sich Mozart da vorgenommen? Also, ich sehe dein Gesicht aus. Ich lasse es jetzt einfach, du bist jetzt nicht...
Nee, es ist schon ein geschichtlicher Hintergrund, der allerdings, Mozart hat den nicht eins zu eins vertont, die Geschichte.
Okay.
Sondern er hat einen milden Herrscher aus dem Herrscher gemacht, der, glaube ich, in so geschichtlich kein milder Herrscher war.
Nee, ich glaube es auch nicht wirklich. Ne? Also so, wenn man an Titus denkt, da denkt man immer irgendwie auch an so ganz böse Sachen. Ne?
Okay. Ja, nicht, ja.
Oder? Ja, nicht. Also lassen wir es mit der Geschichte. Also das steht bei dir als nächstes an, Maria. Mit der AIDA hast du nichts zu tun im Sommer, oder?
Nein, ich habe noch... den Ballettabend vorher vor mir, nicht tanzenderweise, sondern...
Ich wollte gerade fragen, tanzt du jetzt auch?
Das wollen wir niemandem zumuten, sondern ein Teil des Ballettabends wird eine Goretzky-Symphonie sein, die ich singen werde.
Ah ja, okay. Also.
Und dann ist es aber für diese Spielzeit, bin ich dann fertig.
So, und dann darfst du also, eins ist mir ja noch eingefallen. Ich habe dich beim Neujahrskonzert gesehen und habe erkannt, dass du eine große humoristische Ader hast. Lebst du die gerne auf der Bühne aus?
Absolut.
Das wollte ich dich unbedingt fragen.
Ja, auf jeden Fall. Es ist vor allem, ich mag es bei einem Konzert nicht nur einfach eine Nummer zu singen, sondern mit da ein bisschen was drumherum zu bauen.
Habt ihr sehr schön gemacht. Fand ich super nett. Also auch so dieses Duett, was ihr gemacht habt und so. Also
da muss man dazu sagen, dass ja nicht nur mein Humor dann dazu gehört oder dass ich über mich lachen kann, sondern Gott sei Dank auch Matthias Kaiser, der voll drauf eingestiegen ist, damit dass man sich da gegenseitig über sich lustig machen kann.
Ja, also von Matthias wusste ich es bereits, aber es war schön, dich auch in der humoristischen Rolle zu sehen.
Dankeschön.
Wir freuen uns auf viele weitere schöne Abende mit dir. Eine Frage noch zum Schluss, bevor wir nochmal Musik machen und dann zum geschätzten Kollegen kommen. Du hast ja mir beim letzten Mal erzählt, das kann ich mich erinnern, dass du sehr gerne Liederabende auch machst und immer wieder gemacht hast. Ist da aktuell auch was in Planung oder hast du gar keine Zeit für?
Für Lieder ist im Moment leider Gottes sehr wenig Zeit. Vor allem die Lulu war jetzt ein Projekt, auf das ich schon länger hingearbeitet habe und eigentlich ging mein Denken nur bis zum 9. Februar, weshalb ich gerade ziemlich planlos durch die Welt laufe. Das Lied braucht einfach viel Zeit und neben den Projekten, die in letzter Zeit gelaufen sind, war das so nicht möglich. Aber ich hoffe, dass sich ganz bald wieder was auftut.
Genau. Alles klar, okay. Ich würde sagen, jetzt machen wir kurz Pause und dann wenden wir uns mal dem Emanuel zu. die Plattform auf FreeFM rund ums Theater Ulm. Nachdem wir nun ausgiebig mit Maria Rosendowski geplaudert haben, möchte ich mich jetzt auch mal unserem zweiten Gast zuwenden. Ein Herr, von dem der Intendant Lapidar als den am tiefsten gelegten Opel Manta, den er je auf einer deutschen Bühne hat fahren sehen, betitelt wurde. Emanuel Pichler. Emanuel, deine Heimatstadt ist Essen und ich habe gelesen, dass du bereits im sehr jungen Jahren eine fundierte musikalische Ausbildung genossen hast. Wie kam es denn dazu? Hast du daheim immer gesungen als kleiner Bub und dann haben die Eltern gesagt, aus dem Bub müssen wir einen Sänger machen? Oder?
Nee, das war so eher umgekehrt. Ich wurde in einen Knabenchor, gegeben und das mit 6 Jahren, ja, als ich in die Schule kam. Mhm. Und da kriegt man ja dann auch Klavierunterricht und sowas und das ist die fundierte Ausbildung, die man damit meint. Und das habe ich halt dann bis ich weggezogen bin zum Studium, habe ich da gesungen. Und das war sozusagen mein Einstieg in den Gesang, wobei ich da nie den Gedanken hatte, Sänger zu werden, sondern eher andere.
Was wolltest du werden? Lokomotivführer?
Nein, nee. Komponist.
Okay, also doch, zumindest schon in der Kunst.
Das schon, okay. Aber also, singen nicht. Also
Komponist.
Singen. Ich habe auch sehr lange Cello gespielt, das hätte wahrscheinlich auch geklappt, wenn aber da muss man so viel üben und dann, also ursprünglich wollte ich eigentlich schon Komponist werden.
Also du wolltest irgendwas machen, wo man nicht so viel üben muss,
ganz
ich das jetzt richtig genau festgestellt.
Ja, kann man eigentlich so, ja.
So, der Sänger an und für sich übt nicht, oder wie?
Doch, aber er kann natürlich nicht im Vergleich zum deren Streichinstrument machen, die können ja 8-9 Stunden am Tag üben und das können Sänger nicht.
Ich meine, es ist auch deutlich einfacher zu üben, du kannst an der Donau entlang laufen, kannst deine Tonleitern und was weiß ich üben, mach das mal mit dem Cello, ne?
Ja, also, ja, genau. Obwohl es auch meiner Erfahrung nach auch nicht so gut ankommt, wenn man das an der Donau macht. Aber im Prinzip gut, möglich ist es.
Du, das weiß ich, meine komische Leute, geht mal spazieren in Berlin, da laufen so viele komische Leute rum, die irgendwas vor sich hin oder so. Ist ja Singen ja noch für die harmlos, oder? Also ist das schön eigentlich sogar. Und dann bist du irgendwann auf, also das wollte ich jetzt nochmal einhaken, du bist irgendwann auf den Trichter gekommen, du möchtest also der Kunst dein Leben widmen, bist Sänger geworden, dann hast du deine Ausbildung an der Folkwang-Universität der Künste absolviert. Eine der wenigen in Deutschland, die sowohl darstellende als auch bildende Künste und Kunstwissenschaft lehrt, habe ich gelesen. Hast du denn auch gleichzeitig ein breiteres Spektrum in die Ausbildung mitgenommen, wenn man schon an so einer Akademie ist?
Das kann ich nicht beurteilen, weil ich ja nicht weiß, wie es an anderen ist. Aber also das sowieso am bekanntesten ist die Folkwang eigentlich für ihren Tanz und fürs Schauspiel. Also es kann sein, dass da viel vielleicht mit einging in die Ausbildung, aber ich glaube jetzt nicht, dass es sich vom Wesen her groß unterscheidet von anderen Hochschulen.
Okay. Also du hast dann eben diese Ausbildung an der Universität gemacht. Eine Erinnerung hast du an diese Universität? War es eine gute Zeit? War es schön?
Ja, doch.
Lustiges Studentenleben?
Ja, genau, ja. So würde ich sagen. Mhm, ja. Schön. Genau.
Ist ja auch hübsch, ne?
Nee, ich hab's doch, es war gut und es war.
Es hat sich vor allem gelohnt, denn du hast im Anschluss dann mehrere Förderpreise erhalten und 2006 den 3. Preis beim Bundeswettbewerb für Gesang erhalten. Wie wichtig ist denn so ein renommierter Preis für die Zukunft? Oder ist das einfach was man macht?
Ja, ich habe es damals einfach gemacht. Aber es ist natürlich gut, weil oft dann Leute da sitzen, die dann eben was, also Intendanten oder von Agenturen, die einem dann eventuell hören und einem weitervermitteln oder sagen, komm doch mal zu mir. Und das ist, insofern ist es gut für die Öffentlichkeitswirkung sozusagen. Aber es hat mich jetzt der Preis direkt, glaube ich, nicht weitergebracht. Nicht das gepusht. Ist halt was man
wie,
macht.
Wie ist es denn jetzt, also einfach frage ich mal Interesse halber, hattest du dann da am Anfang schon einen Agenten oder eine Künstleragentur, die dich vertritt oder hast du dich da immer selber durchgebissen?
Nee, es war sowohl als auch. Also man hat eine Agentur, die ich eben dann hatte, die einem dann was vermittelt, aber auch die meisten Sachen habe ich eigentlich eben dadurch bekommen, dass ich irgendwo war und da hat mich jemand gekannt, der mich dann wohin empfohlen hat und dann bin ich halt an das Theater und so bin ich dann dahin gekommen. Also Agenturen haben eigentlich keine keine große Rolle gespielt.
Also du bist ja dann auch im Anschluss erstmal gut rumgekommen. Später warst du zum Beispiel Ensemblemitglied der Jungen Kammeroper in Köln und warst dort unter anderem auch als Papageno und Don Giovanni zu erleben. Mhm. Also hast durchaus schon sehr früh tragende Rollen dann auch
gespielt. Ja, das war ja, die sind ja extra dafür da, sozusagen, dass junge Sänger auch was ausprobieren können. Was man jetzt an einem großen Haus nicht macht.
Okay, das ist jetzt auch neu, das finde ich spannend. Also sprich, es gibt jüngere, in verschiedenen Stücken einfach jüngere Rollen, sage ich mal, oder wie hast du das jetzt gemeint?
Nee, ich meine, also es gibt da zum Beispiel in Köln gibt es eine große Oper, dann gibt es eben sowas wie eine Studienbühne oder sowas und die macht dann eben...
Das ist quasi die junge Kammeroper im Namen trägt, die schon gesagt, okay, wir machen mit Jungen und dann können die hier mal nach vorne, alles klar. Wieder was gelernt. Ja. Kann man bei Free FM immer, ne? Ist ja ein Bildungssender. Okay. Ja, ganz. Gastengagements führten dich dann weiter an das Theater Nordhausen. Das war dann eben schon mal wahrscheinlich nicht mehr so die junge Bühne. Mhm. Städtische Bühnen in Münster habe ich gesehen. Die Oper Bonn. Du bist ja noch doch so da. Jung. Da kann es nicht mehr Hauptstadt gewesen sein.
Nein, das nicht.
Jetzt heißt es ja Bundesstadt, ne?
Ja,
steht auf dem Ortsschild von echt? Bundesstadt. Das wollen sie sich so nicht ganz
damit
nehmen.
Sie nicht lassen, an, ja.
So dass man nicht so ganz blöd dasteht, ja.
Neben
das
Köln,
ist quasi so nach der Scheidung behält man den Nachnamen, ne? So. Und dann ist man halt nicht mehr die Frau Kommerzienratin, sondern die Bundesstadt. So. Die Deutsche Oper am Rhein und die neue Operette in Düsseldorf. Wo war es am schönsten, besonders schön? Am Rhein ist es schön, ist ja alles oder so. Hast irgendwo ein Haus, wo du sagst, wow, das war richtig klasse?
Kann ich jetzt nicht. Also jedes hatte seine Vor- und Nachteile. Also Münster. Münster fand ich gut. Ist übrigens ähnlich wie Ulm, vielleicht deswegen. Mhm. Von der Stadt her, vom Theater her ungefähr die gleiche Größe, würde ich sagen. Hatten eben die ganze Stadt ist ungefähr so aufgebaut wie Ulm und ist nicht so groß. Also so ganz große Städte haben mir immer nicht so zugesagt. Und das Theater da war auch eben, das finde ich hier auch gut, dass es eben, man kennt nach ein paar Jahren alle Leute. Das ist in Köln mir zum Beispiel nie gelungen. Mhm. Da gibt es so viele Leute, da kennt man noch nicht mal im Chor alle. Oder eben, um auf die Frage vom Anfang anzukommen, wie wird man da wahrgenommen? Da wird man einfach nicht wahrgenommen. Mhm. Also auch unter Solisten nicht, weil es einfach so viele gibt.
Wie viele Leute arbeiten denn an so einem ganz großen Haus? Also ich dachte
insgesamt,
immer, Ulm ist schon groß, dachte ich immer. Liege ich da falsch? Ich dachte immer, Ulm ist groß. Habe ich mich getäuscht?
Also ich kann es aufs ganze Haus kann ich es nicht sagen, aber und ich will jetzt auch keine falschen Zahlen nennen, aber wenn man jetzt zum Beispiel den Chor in Ulm nimmt, das sind 20 Leute und in Köln sind es, glaube ich, 88.
Okay, würden wir das vielleicht alles so mal nach oben...
Ja, so wird es mit den Solisten auch sein. Also ich denke mal, wie viel sind wir hier?
Zu wenig
und da sind es zu viel.
Okay. Deine solistischen Konzerttätigkeiten haben dich dann auch ein bisschen ins Ausland geführt, habe ich gelesen, aber nicht wohin? Wo warst du? Was heißt Ausland? Oder Österreich?
Nee, das ist Spanien, habe ich Frankreich, England, also schon
okay, also
Europa.
In
ich bin nicht außerhalb Europas, habe ich noch keinen Ton gesungen.
Aber du warst als Solist dennoch schwer aktiv. Jetzt bist du ein Teil des Opernchors. Das ist, da werde ich sowieso nicht so ganz schlau draus. Was der Unterschied ist und welche Rolle das spielt, das würde mich jetzt mal interessieren. Also, weißt du, ich sehe hier eine Maria Rosendorski, die Sopranistin ist und vorne steht und dann sagt man, du bist einer aus dem Opernchor. Entschuldigung, das hört sich für mich so an, ja, da kommt einer aus dem Opernchor. Und dann lese ich aber, du bist eigentlich Solist.
Das war ich.
Gib mir mal so ein bisschen was an die Hand. Oder unseren Hörern, besser gesagt.
Da muss ich natürlich weiter. Also erstmal ist jeder im Chor studiert das Gleiche. Das heißt also in jedem Chor sind auch lauter Solisten, die halt vielleicht früher mehr oder weniger gesungen haben, aber eigentlich hat jeder studiert und das ist natürlich eine Entscheidung, die ich wollte eigentlich, also ich gehe jetzt mal nur von mir aus. Ich wollte, als ich das studiert habe, weil ich ja eben im Knabenchor gesungen habe, wollte ich immer im Chor singen, weil ich ja auch nichts anderes kannte. Wenn man das aber studiert, ich glaube, heute gibt es zwar einen anderen Studiengang, dann wird man aber auf Solist getrimmt und wird möglichst halt darauf vorbereitet, dass man sich da durchschlägt. Und das macht man dann eben und dann ist es, glaube ich, und das ist aber auch nur meine Meinung, muss man sich irgendwann entscheiden. Erstens natürlich, wie gut man ist und ob man den Stress eines Solisten dauerhaft aushält oder ob man das machen möchte. Und ich habe halt mit 35 Jahren gesagt, nein.
Also vor ein paar Tagen.
Vor einiger Zeit. Und da habe ich mich dann dazu entschlossen, im Chor vorzusingen, was auch eben nicht so leicht ist, dann überhaupt in einen reinzukommen. Mhm. Aber es war eben bei mir, ich kann nur von mir reden, ein bewusster Schritt vom Solistendasein ins Chordasein reinzugehen. Und jetzt sage ich auch, warum. Denn der Chorsänger ist abgesicherter als der Solist.
Finanziell?
Das heißt finanziell.
Okay.
Und zum Beispiel jetzt
steht der Rand. Irgendwie, der ist besser angekettet auf der Bühne oder so.
Nein, manche. Nee, also manchmal auch. Aber jetzt zum Beispiel beim Intendantenwechsel, der jetzt dann nächstes Jahr oder übernächstes Jahr ansteht, wird das künstlerische Personal theoretisch kann ausgewechselt werden. Mhm. Und der Chor zählt da und das Orchester, die zwei großen Kollektive des Hauses, gehören dann nicht dazu.
Ah ja, das ist interessant.
Das ist natürlich ein wesentlicher Fakt.
Das ist ein Aspekt, wo man sich mal drüber nachdenken kann. Okay, ich würde sagen, jetzt machen wir ganz kurz noch einmal Musik und dann gehen wir auch schon in die letzte Runde, denn es ist schon 10 vor. Die Plattform auf FreeFM im Gespräch mit Emanuel Pichler, seines Zeichens Mitglied des Opernchors des Theaters Ulm. Wir haben über die Zeit nach deiner Ausbildung, über die Rolle eines Chorsängers gesprochen und jetzt würde mich eines noch interessieren, was ich vorher noch nicht gefragt habe. Wie kamst du eigentlich an die Stelle in Ulm? Wie kam das eigentlich? Hast du die irgendwo, war die ausgeschrieben?
Ja, oder? Genau, die war ausgeschrieben, okay. Und dann singt man vor und dann kriegt man sie. Also
zu einfach
nicht. Nee, also einfach, das funktioniert nicht immer, aber in dem Fall hat es funktioniert.
Okay. Kanntest du Ulm davor?
Wusstest Nein, du überhaupt auf, was nicht. Ich bin das erste Mal, ich bin oft vorbeigefahren, wenn man mal so
an der Autobahn
fährt, ja. Aber in Ulm war ich sonst nie, das war das erste Mal.
Und wie ging es dir denn so am Anfang mit Ulm? Du hast gesagt, Münster fandst du ja auch schon ganz nett, so super, von der Größe her, ne?
Ich war hier das erste Jahr alleine, ohne Familie und so, und da konnte ich mich sehr gut hier, sagen wir mal, umschauen. Mhm. Und ich finde eben genau die Stadt, die Größe der Stadt an der Donau gelegen und so, fand ich super einfach. Mhm. Das ist genau die Größe an Stadt, die ich mag. Man kann zu Fuß wunderbar durchgehen, man braucht nicht irgendwie eine halbe Stunde von einem Ort zum anderen. Das ist eigentlich genau so, wie ich es...
Also du magst die Stadt. Maria, du wohnst ja, glaube ich, in Laubheim, ne? Oder habe ich das irgendwie...
Nee, im Wiley.
Ah, okay, ich habe irgendwas mit Laubheim im Kopf gehabt. Okay, na, du bist ja auch, das ist ein Neu-Ulm da.
Ja, genau.
Ja, passt ja. Das ist ja eher das Eins, ich wohne auch in Neu-Ulm. So. Ja. Wir fühlen uns da ja wohl.
Also ich wohne auch in Neu-Ulm, nur dass hier keine falschen. Ich wohne auch in Neu-Ulm, ich finde aber Ulm toll.
Ja, nee, ich finde Ulm auch toll, aber es ist halt so, in Neu-Ulm ist es halt auch bezahlbarer zu wohnen. Nur so als in Ulm in der Stadtmitte oder so. Da muss man ja, da zahlt man ja schon Preise wie in New York im Penthouse, ne? Langsam. Nö, aber Neu-Ulm ist auch hübsch, ne?
Ja.
Hat nur nicht so ein schönes Theater. Da fährt man über die Donau. Wir kommen tatsächlich schon langsam Richtung Ende und möchte das natürlich jetzt nicht abschließen. Was steht bei dir an? Das wollte genau so, Maria hat ja schon erzählt.
Du bist da auch
mit. Da mache ich auch
mit. Wir seid da auch dann, wieder zusammen. Genau, aber da bin ich halt im Chor. Das heißt, da sind wir nicht so zusammen wie jetzt.
Das heißt, der Chor, bist du dann gar nicht auf der Bühne, oder wie?
Doch, ich bin auf der Bühne, aber bei Lulu bin ich ja jetzt, da ist ja gar kein Chor dabei. Aha. Da mache ich nur als Solist mit.
Aha.
Und
jetzt verstehe ich.
Und bei Titus macht der Chor halt,
bist du,
da bin ich einer von vielen Chor, sozusagen.
Ja, ja.
Und dasselbe trifft auch für AIDA. Da mache ich natürlich auch mit, weil da ist natürlich.
Da ist der Chor natürlich auch gefordert.
Ja.
Ist, glaube ich, bei AIDA machen sie schon ziemlich viel so mit Chor und imposant und so. Ne? Wird, glaube ich, spannend, werden wir sehen.
Ja, auf der Wilhelmshöhe, das wird sicherlich.
Sicher. Du hast ja zuletzt in der Westside Story gespielt an der Wilhelmsburg. Ne?
Ja.
Aber du hast ja diese Erfahrung auch schon mitgenommen.
Genau.
Schade, dass du nicht dabei bist. Wärst du gerne wieder mit dabei gewesen?
Diesmal, es gibt in AIDA nichts groß, also nichts.
Was zu dir gepasst?
Was für oder? Meine Stimme jetzt. Da gibt es große Stimmen. Das war ja nicht
meine
Stimmen.
Frage. Meine Frage war, ob du gerne dabei gewesen wärst.
Ich sag's mal so, ich bin gerne in einem Stück dabei, wenn ich gefordert bin. Mhm. Aber wenn das natürlich eine sehr kleine Partie ist, wo ich länger damit beschäftigt bin, mich dort zu schminken, anzuziehen, auf meinen Auftritt zu warten, um dann auf den Applaus zu warten, dann lieber nicht.
Okay, gut. Ja, in diesem Sinne, wir sind am Ende der Sendung. Es war mir einmal mehr eine außerordentlich große Freude, mit zwei Leuten vom Theater Ulm eine Stunde lang zu plaudern. Und ich höre jedes Mal neue Sachen und dann jedes Mal neue Leute kennen. Die Maria Rosendowski war zum zweiten Mal da, aber es war mir wieder eine große Freude, die Dame. Und der Josef war da. Josef Emanuel Pichler war zum ersten Mal da, auch von dir was super spannend zu hören, was bereits hinter dir. Ich drücke euch weiterhin die Daumen für alle Aufführungen und vielleicht sehen wir uns ja irgendwo mal wieder.
Gut, auf jeden Fall. Ja. Danke für die Einladung. Danke
sehr. Ja, immer wieder gerne. Am Moderatorenmikrofon war Rainer Markus Walter. Das war die Plattform Die beste Droge der Stadt. Folge Nummer 43 habe ich jetzt gehört. In diesem Sinne, schönen Tag noch und tschüss.
Ciao.
Tschüss.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/program/Plattform.